Ja, Assessment in der Programmierausbildung, das Thema. Meistens, wenn ich dazu irgendwo in der Konferenz vorne stehe, erzähle ich irgendwas über automatische bewertete Programmieraufgaben. Heute habe ich ein bisschen anderes Thema mitgebracht, weil es ja in der Programmierausbildung nicht nur darum geht, den Studierenden beizubringen, Code zu produzieren, sondern sie sollen ja auch Code verstehen können. Und häufig ist es ja auch beim Code produzieren so, dass es erstmal am Code verstehen überhaupt hapert, was macht mein Code da eigentlich oder auch vielleicht ein anderes Stückchen Code. Ich erkläre jetzt mal so ein bisschen den Titel meines Vortrags sozusagen von hinten. Codeverständnis ist natürlich jetzt erstmal relativ klar halt eben zu verstehen, ein gegebener Programmcode, was bewirkt der denn eigentlich? Vielleicht auch eine gegebene Codeänderung, hat die denn jetzt eigentlich eine Auswirkung oder ist das eine rein syntaktische Änderung, die ich da gemacht habe? Oder eben auch eine Änderung, dass sie eben keine Auswirkungen hat oder im Speziellen zum Beispiel bei der Java-Programmierung, wenn ich jetzt eine Änderung mache, irgendwie den Array-Index nicht mehr i, sondern i plus 1 nehme, hat das denn jetzt irgendwie eine Auswirkung, dass auf einmal eine Exception fliegt oder kriege ich damit eine Exception, die ich vorher hatte, halt weg? Das ist so typische Fragen, die man sich beim Codeverständnis halt eben vielleicht stellt. Dazu kann man auch Aufgaben stellen, da braucht man das Rad auch nicht neu zu erfinden. Da gibt es sehr viele verschiedene Sachen, die man halt eben machen kann. Wenn man in die Literatur guckt, gibt es halt eben irgendwie, ja, Multiple Choice, irgendwie einfach auswählen lassen, was da jetzt die Ausgabe ist oder die Ausgabe irgendwie als Fill-In halt irgendwie eingeben oder eher Richtung Debugging-Ausgaben, Aufgaben halt eben. Es wird ein Programmcode gegeben, es werden mögliche Änderungen an diesem Programmcode halt eben vorgeschlagen. Man soll jetzt auswählen, welche von diesen Änderungen ändern denn jetzt das Programmverhalten oder welche von diesen Änderungen ändern das Programmverhalten jetzt eben nicht. Das sind so typische Aufgaben, die halt eben vorgeschlagen werden in der Literatur und die kann man natürlich gerne umsetzen. Das Problem dabei ist, sowas zu machen, kann umständlich sein. Ich habe mal einfach ein Beispiel halt eben mitgebracht. Das wäre jetzt so eine ganz typische Debugging-Frage. Oben ein kleiner Programmcode gegeben, eine kleine Methode. Dann ist noch angegeben, die wird jetzt aufgerufen mit dem Parameter 5 und dann sind jetzt unten ein paar Antwortoptionen vorgeschlagen. Welche dieser Änderungen, die beziehen sich jetzt alle auf die Vorschleife, denn jetzt keinen Einfluss auf die Ausgabe der Methode haben. Das wäre so eine ganz typische Aufgabe, wie gesagt, die findet man auch in der Literatur so. Wenn ich die jetzt als Lehrender bauen will, ist irgendwie ziemlich klar, was ich machen muss. Die Aufgabenstellung zu bauen, das ist der einfache Teil. Und dann muss ich mir da unten diese Antwortoptionen ausdenken. Und jeder, der schon mal Multiple-Choice-Aufgaben gebaut hat, weiß das ja. Das Schwierige ist halt eben, gute Antwortoptionen da unten anzubieten, die halt eben nicht zu leicht zu identifizieren sind als eben die korrekten oder eben auch die Distraktoren. Das wäre jetzt in dem Fall halt eben, ich muss mir 4 Code-Variationen ausdenken, ich muss die jeweils alle laufen lassen und dann weiß ich halt eben, welche davon dann halt auch die entsprechenden sind. Kann ich auch typische Fehler einbauen, also dass ich jetzt nicht wild den Code modifiziere, sondern halt eben genau die Modifikationen einbaue, die typischerweise zu Problemen beim Codeverständnis führen. Jetzt habe ich dann möglicherweise das Problem, ich habe diese Aufgabe einmal gebaut, ich habe mir diese 4 Optionen da unten ausgedacht, dann gebe ich das meinen Studierenden ein bisschen zum Üben, dann sind die nach ein paar Minuten damit fertig und sagen, oh super, ich will noch eine haben. Und dann bin ich wieder damit beschäftigt, mir ganz viele solche Antwortoptionen auszudenken und dann bin ich nochmal damit beschäftigt, mir noch mehr Antwortoptionen auszudenken und das ist alles relativ zeitaufwendig, obwohl das ja eigentlich ein relativ mechanisches Verfahren ist, was man da anwenden kann. Ich mache halt eben Ersetzungen, von denen ich weiß, dass sie für das Verständnis halt eben relevant sind und dann gucke ich, was der Code macht. Und deswegen sind wir im ersten Schritt dann einfach mal hingegangen, haben gesagt, ja gut, das kann ich doch automatisch generieren. Ja, ich brauche einen manuell erzeugten Programmcode, den will ich jetzt nicht automatisch generieren lassen. Da gibt es schöne Ergebnisse aus der Literatur, dass irgendwie so automatisch generierte Codefragmente, die sind nicht unbedingt so didaktisch geeignet. Also ich suche mir einen manuell erzeugten kleinen Programmcode aus. Und dann kann ich hingehen, mit einem Generator halt eben Muster zu suchen. Zum Beispiel zu schauen, ist denn da in diesem Programmcode jetzt eine Vorschleife drin, die irgendwie auf die Ausgabe eine Auswirkung hat oder eine Rückgabe erzeugt. Dann könnte ich ja diese Frage mit der Vorschleife dazu stellen, die ich gerade gezeigt habe. Dann brauche ich Eingabeparameter für diese Methode, die da drin ist. Die kann ich zufällig auswürfeln lassen in einem sinnvollen Rahmen. Die würde ich jetzt nicht irgendwie mit Parameter 1300 irgendwas aufrufen, sondern jetzt, wie es eben war, 5 oder vielleicht auch 6 oder 8 oder so. Und schaue, was der Originalcode dazu produziert. Und dann kann ich systematische Ersetzungen, Vertauschungen vornehmen, um meine Antwortoptionen zu generieren. Das wäre bei einer Schleife zum Beispiel die Zählrichtung umzukehren, die Schreibweise der Abbruchbedingungen, oder auch die Abbruchbedingungen bewusst zu verändern, indem ich halt eben, wenn da ein kleiner drin war, ein kleiner gleich draus mache oder umgekehrt aus einem kleiner gleich ein kleiner mache oder dann halt eben auch irgendwelche Indizes mit plus 1, minus 1 modifiziere. Das sind ja so die typischen Sachen, die halt das Verständnis der Schleife beeinflussen. Und es ist auch völlig klar, dass die von der Auswirkung auf den Code unterschiedlich sind. Zum Beispiel die zweite Option, Schreibweise der Abbruchbedingung, hat natürlich keine Auswirkung auf das Verhalten des Programms. Das ist eine rein syntaktische Änderung. Ja, kann aber das Verständnis der Schleife erleichtern oder erschweren. Umkehr der Zählrichtung, da kommt es schon darauf an, was der Code halt eben tut. Wenn das ein Code ist, der einfach nur die Elemente eines Arrays aufsummiert, dann ist es egal, in welche Richtung ich das mache. Wenn ich das größte Element im Array suche, ist es auch egal. Wenn das Ganze vielleicht Code ist, der eine alternierende Summe macht, dann kann es schon relevant sein oder irgendwas anderes auf dem Code halt eben macht. Und bei den anderen Sachen ist es halt natürlich auch klar, die Abbruchbedingung inhaltlich zu verändern, kann halt eine Auswirkung machen, aber wenn ich es kombiniere, vielleicht wieder nicht. Wenn ich aus einem kleiner ein kleiner gleich mache, aber dann den Index entsprechend anpasse, dann funktioniert es halt eben vielleicht wieder. Das heißt, das sind Änderungen, wo ich wirklich jetzt schauen muss, welche Auswirkungen hat das, hängt vielleicht auch vom Eingabeparameter ab. Das heißt, das muss ich alles jeweils einmal den modifizierten Code ausführen und dann halt eben mit dem Original vergleichen, dann weiß ich halt, ob das eine entsprechende Änderung ist. Das haben wir jetzt für das Beispiel von eben zum Beispiel mal gemacht. Der Originalcode ist da eben nochmal angegeben, das war halt eben diese Vorschleife. Und da haben wir ein paar Antwortoptionen automatisch generiert, indem wir solche Sachen halt eben ersetzt haben. Das sind jetzt 9 verschiedene Varianten, die wir da erzeugt haben. Als wir das Paper eingereicht haben, wurden wir im Review auch gefragt, wieso denn jetzt 9 Varianten? Da waren jetzt schon 4 verschiedene Ersetzungsmöglichkeiten. Wenn ich die alle durchkombiniere, dann bin ich bei viel mehr als diesen 9 Varianten. Ja, ist man in der Realität tatsächlich auch. Wir haben uns bewusst bei diesem Prototypen des Generators für die Evaluierung erstmal darauf beschränkt, weniger Varianten zu machen, weil wir dazu Nutzungsdaten haben wollen. Wenn wir alle Kombinationen erzeugt hätten, hätten wir allein für diese eine Vorschleife über 100 Varianten erzeugen können. Das wird dann etwas schwierig, noch irgendwas rauszukriegen, wie gut diese Distraktoren halt eben sind, weil wir dann irgendwie tausende von Leuten irgendwie drauf lassen müssen. Deswegen ein paar weniger Varianten. Und die grün markierten hier oben, das sind jetzt halt eben die, die das Programmverhalten eben nicht ändern. Die rot die nicht markierten sind die, die das Programmverhalten halt eben verändern würden. Auf die Zahlen im Detail werde ich später nochmal eingehen. Was jetzt schon mal interessant ist, hinten bei der Wahlhäufigkeit insgesamt, beziehungsweise im ersten Versuch, das ist halt eben im Feldtest, als wir diese Aufgabe auf die Studierenden losgelassen haben, dass man halt eben sieht, die richtigen Antwortmöglichkeiten sind grundsätzlich die, die dann auch immer irgendwann als richtig erkannt wurden, also zumindest häufiger halt eben. Aber man sieht halt eben auch schon, es gibt halt Antwortoptionen, die automatisch generiert werden, die jetzt im ersten Versuch, also wenn jemand das erste Mal versucht, diese Aufgabe zu lösen, vielleicht gar nicht so häufig gewählt werden oder andere falsche Optionen, die genauso häufig gewählt werden. Also es sind offenbar schon Distraktoren bei rausgekommen, die halt eben ja, die Studierenden doch zum Nachdenken bringen müssen, beziehungsweise auf die die Studierenden dann banal gesprochen drauf reinfallen, weil sie dann halt glauben, das könnte doch auch eine richtige Antwort halt eben sein. Also grundsätzlich funktioniert das Ganze in der Form halt eben, dass man solche Sachen halt eben produziert. Ich habe nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht, eine etwas andere Variante von Aufgabe, die haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, sondern auch einfach aus der Literatur mal genommen, weil wir das ein bisschen vergleichen wollten, ob die Aufgabenstellung denn im Detail jetzt auch relevant ist. Es ist ein etwas längerer Programmcode gegeben und die Frage ist jetzt halt eben nicht, ob die Ausgabe verändert wird, sondern ob eine Exception auftritt und da sind es dann halt eben auch etwas andere Änderungen, die man da unten dann halt eben einwirft, aber dann halt eben auch im Prinzip die Abbruchbedingungen zu ändern, den Index zu ändern und so weiter oder auch innerhalb der Schleife, deswegen bezieht sich das jetzt nicht immer nur auf den Schleifenkopf, halt eben anders auf ein entsprechendes Array mit einem verschobenen Index halt eben zuzugreifen. Da ist es natürlich jetzt so, zum einen ist es etwas schwieriger, da Änderungen zu machen, die jetzt wirklich sinnvoll sind. Bei vielen Änderungen ist irgendwie völlig klar, wenn ich die jetzt einführe, naja, entweder es hat tatsächlich keine Auswirkungen in puncto Exception oder es ist völlig klar, dass da eine kommt. Das heißt, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen haben wir da jetzt erstmal nur 5 Varianten automatisch generiert. Auch da könnte man, wenn man alle möglichen Sachen draufschmeißt, deutlich mehr erzeugen und es ist tatsächlich auch nur eine, die jetzt hier keine Exception provozieren würde, alle andere führen halt eben zu einem entsprechenden Problem. Damit hatten wir haben noch ein paar weitere Aufgaben dieser Art halt produziert, die ich jetzt hier nicht zeige, im Prinzip erstmal einen Generator, der uns das Ganze automatisch produzieren kann. Und wie gesagt, wenn wir alle Modifikationen, die wir automatisch erzeugen können, jeweils in so eine Aufgabe draufschmeißen, kriegen wir locker 100 oder mehr Antwortoptionen. Das heißt, dieses Mengenproblem, dass ich jetzt meinen Studierenden, wenn die sagen, ich will aber nochmal so eine Aufgabe haben, einfach eine andere Aufgabe geben kann oder dieselbe Aufgabe, aber nochmal mit anderen Antwortoptionen, das haben wir da mit jetzt problemlos gelöst gekriegt. Jetzt war für uns aber so ein bisschen die Frage, naja, da kommt jetzt die Aufgabe zumindest in Teilen aus dem Generator. Ist die denn jetzt trotzdem auch noch wirklich gut? Weil so ein guter, von Hand erstellter Distraktor, der hat ja wirklich so eine Qualität. Und kommt da jetzt irgendwie unser Generator tatsächlich noch mit oder verlieren wir jetzt so ein bisschen was an Qualität? Das war für uns so ein bisschen die Frage. Deswegen haben wir das versucht, das Ganze ein bisschen zu evaluieren, in einem sehr kleinen Maßstab natürlich, erstmal nur, wie man das halt im Rahmen einer Erstsemestervorlesung, die man halt gerade zur Hand hat, halt eben machen kann, indem man die Aufgaben dort halt eben einsetzt. Das hat dann also dazu geführt, dass wir halt eben insgesamt 6 Aufgaben halt erzeugt haben. Davon waren 3 halt zur Vorschleife, 2 davon habe ich jetzt gezeigt, die 3. ist auch im Paper halt eben drin. Es gab noch ein paar weitere Aufgaben, die wir produziert haben, jeweils zum Thema Rekursion, statische Felder und Polymorphie. Die waren zum Teil auch ein klein bisschen anders geartet, deswegen haben wir die im Vergleich jetzt nicht weiter berücksichtigt. Die ganzen Aufgaben haben wir dann als freiwillige Aufgaben zur Klausurvorbereitung zur Verfügung gestellt, dass die Studierenden die halt eben machen konnten, beliebig oft. Das war uns halt eben auch ganz wichtig, dass wir dann halt eben genau diese Sache, dass wir halt mehrere Distraktoren halt haben und jedes Mal, wenn ich die Aufgabe mache, kommen andere Antwortoptionen, dass wir dann halt eben sehen, wie die Studierenden damit umgehen. Das war halt eben so eine typische Erstsemestervorlesung Programmierung als E-Assessment-mäßig unterstützte Vorlesung, haben wir das einfach bei uns im System zur Verfügung gestellt. Und von den Begrifflichkeiten her, also wiederholtes Bearbeiten der Aufgabe war möglich und innerhalb einer Bearbeitung habe ich beliebig viele Versuche, so lange, bis ich es halt eben wirklich geschafft habe. Deswegen kommen jetzt gleich in den Daten immer mal die Zahl der Bearbeitungen und mal der Zahl der Versuche vorbei. Wir haben bewusst kein detailliertes Feedback gegeben, sondern man kriegt da einfach nur das Feedback, war das jetzt richtig, was ich angekreuzt habe oder nicht, um jetzt nicht durch das Feedback erstmal nochmal irgendwie eine zusätzliche Beeinflussung drin zu haben. Insgesamt haben von einer guten dreistelligen Zahl von Studierenden, die da eigentlich das Ganze hätten nutzen können zur Klausurvorbereitung, knapp 60 das gemacht. Das führte dann zu ungefähr 250 Bearbeitungen dieser Aufgaben und insgesamt ungefähr 1000 Versuchen, die dabei zustande gekommen sind. Darauf basieren im Prinzip diese Daten. Und wir haben uns dann für die Evaluation eben ein paar Fragen überlegt gehabt, was wir jetzt eigentlich rauskriegen wollen. Und die erste Frage war im Prinzip, ist das Ganze jetzt überhaupt für die Studierenden irgendwie auch motivierend im Ansatz, da mal überhaupt irgendwas zu machen? Ja, oder sind das einfach Aufgaben, die zwar an sich ganz gut sind, aber letztlich will die eh keiner haben? Ja gut, dann braucht man aber den Aufwand auch nicht zu treiben. Wir konnten sehen, dass fast alle Studierenden die Aufgaben tatsächlich so lange bearbeitet haben, bis sie dann auch den Erfolg erzielt haben, auch wenn das halt bedeutete, mehrere oder auch teilweise sehr viele Versuche zu machen. Das ist insofern schon mal eine Tendenz, ja, das war wohl motivierend, die wollten das dann knacken, wenn sie sich denn dran gesetzt haben. Es haben andererseits aber nur circa 20 Studierende, also ungefähr ein Drittel von denen, die überhaupt diese Aufgaben gemacht haben, dann auch wirklich alle Aufgaben bearbeitet, die wir zur Verfügung gestellt haben. Ist also eher so in Richtung, naja, jein, es war so ein bisschen motivierend. Also einige fanden es wohl gut, haben es gerne gemacht, andere haben sich ein paar Aufgaben mal angeguckt und die anderen dann halt eben liegen lassen. Und sehr wenige Studierende haben eine Aufgabe, nachdem sie sie erfolgreich gelöst haben, nochmal bearbeitet. Das kann allerdings auch daran liegen, dass wir ganz bewusst keine Werbung dafür gemacht haben. Hey, da kommen immer andere Antwortoptionen, weil wir halt da niemanden auch beeinflussen wollten. Wenn die es gewusst hätten, hätten sie es vielleicht noch ein bisschen häufiger gemacht. Motiviert heißt aber noch lange nicht, dass es auch wirklich ernsthaft bearbeitet wird. Multiple Choice hat ja immer so ein bisschen das Risiko, dass da entweder geraten oder systematisch durchprobiert wird, insbesondere wenn man mehrere Versuche halt eben hat. Das haben wir uns dann auch angeschaut. Im Schnitt sind es also 2,4 bis 5,6 Versuche pro Bearbeitung gewesen, bis es gelöst war. Es waren immer 4 Antwortoptionen. Und das heißt, naja, wenn die jetzt wirklich nur wild geraten hätten, wären sie nicht so schnell durch gewesen. Wenn sie systematisch durchprobiert hätten, in der Regel auch nicht. Also es spricht schon für ernsthafte Bearbeitung. Das ist auch das, was wir sehen. Also wenn wir uns anschauen, was da für Versuche gemacht werden, dann ist das eben nicht wild durcheinander, sondern es wird ernsthaft bearbeitet. Ganz interessant fand ich die 5 Bearbeitungen, die also mehr als die kombinatorisch notwendigen 16 Versuche gebraucht haben, um es rauszukriegen. Die sind offensichtlich in ihrem Arbeitsprozess irgendwie mehrfach in dieselbe Denkfalle gelaufen. geworfen und haben dann dieselbe Lösung nochmal versucht und dann weiter drüber nachgedacht. Irgendwann später sind sie wieder in dieselbe Falle gelaufen, bis sie es dann irgendwann halt eben hatten. Also die haben sich auch schon was länger mit den Aufgaben dann irgendwie befasst. Wir haben dann auch geschaut, was jetzt die Faktoren sind, die möglicherweise jetzt neben den Antwortoptionen irgendwie die Schwierigkeit einer Aufgabe beeinflussen können. Dazu hatten wir halt eben zwei Aufgaben, die im Prinzip die gleiche Frage gestellt haben zu einem unterschiedlichen Programmcode. Also in beiden Fällen halt eben, welche Änderung an der Vorschleife hat eine Auswirkung. Aber der Programmcode war unterschiedlich, mal war er kürzer, mal war er länger. Und zum anderen haben wir zum selben Programmcode zwei verschiedene Fragen gestellt, nämlich einmal, was die Ausgabe ändert und zum anderen, ob Exceptions auftreten. Und wollten einfach mal sehen, ob das vielleicht auch ein Faktor ist, wie lang ist der Code, den ich da vorstelle, hat das eine Auswirkung, wonach ich frage. Wir haben 21 Studierende gehabt, die alle diese drei Aufgaben bearbeitet haben, die konnten wir also zum Vergleich nehmen. Bei dem anderen wären dann die Daten ein bisschen unsicher gewesen, da haben wir keine Auffälligkeiten gesehen. Ich will jetzt nicht von irgendwie statistisch relevanten Ergebnissen reden bei 21 Leuten, aber es gibt erstmal kein Anzeichen dafür, dass jetzt die Menge an Programmcode, die ich da vorlege, irgendwie großartig relevant wäre. Ja, aber eigentlich hatte ich ja versprochen, dass wir schauen wollten, ob das Zeug, was aus dem Generator kommt, denn auch wirklich gut ist. Also die Frage, sind diese Antwortoptionen, die wir da erzeugen, denn wirklich von angemessener Schwierigkeit? Was wir nicht machen können mit dem kleinen Datensatz, ist wirklich eine vollständige Distraktoranalyse, also dass wir wirklich mit den harten statistischen Methoden da dran gehen. Dafür sind einfach die Mengen an Bearbeitungen halt eben zu klein. Was wir aber sehen können, ist, dass es bei diesen Schleifenaufgaben im Schnitt 4,5 oder mehr Versuche halt eben gab. Das spricht schon mal sehr deutlich dafür, dass es nicht zu leicht war, weil ansonsten brauche ich nicht deutlich mehrfache Versuche. Und es gibt auch keine Antwortoptionen, die irgendwie immer gewählt wurden, also die sofort als richtig erkannt werden. Und es gibt auch keine Antwortoptionen, die nie gewählt wurden, also die sofort als falsch erkannt werden. Es gab bei einer von den Aufgaben Antwortoptionen, die im ersten Versuch immer oder nie gewählt wurden. Das waren dann insbesondere solche, wo zum Beispiel bei einer Array-Frage dann auf dem Array Länge plus 1 operiert werden sollte. Das ist für Studierende anscheinend relativ verdächtig. Das kennt man so nicht. Normalerweise ist immer die Länge oder die Länge minus 1. Wenn dann plus 1 in dem Distraktor auftaucht, das scheint verdächtig zu sein. Es wird im ersten Versuch dann vermieden. Das waren aber auch die einzigen Sachen. Ansonsten konnten wir halt sehen, dass es Gruppen von Antwortoptionen gibt. Das hatten wir ja eben in der Tabelle auch schon ein bisschen drin. Halt eben zum einen gibt es leichte, richtige Antwortoptionen, also Sachen, die im ersten Versuch häufig gewählt werden, also schnell erkannt werden, dass sie halt eben richtig sind. Parallel dazu gibt es, was hier jetzt ganz unten in der Liste steht, leichte, falsche Antwortoptionen, also die im ersten Versuch in der Regel nicht gewählt werden. Und dann gibt es halt eben schwierige, richtige oder falsche Antwortoptionen. Das sind halt eben die halt eben mit einer ähnlichen mittleren Häufigkeit halt eben gewählt werden, also wo halt eben die Studierenden halt eben eine richtige Option für ja, genauso richtig oder falsch halt eben auch halten wie eine von den falschen Optionen. Das sind halt eben auch die schwierigen, die man halt drin haben will, da wo die typischen Verständnisprobleme drin stecken. Wie gesagt, eine vollständige Distraktoranalyse können wir jetzt auf den Daten nicht machen, deswegen will ich jetzt gar nicht auf die genaue Größe dieser Gruppen halt eben eingehen, aber was wir da im Prinzip halt eben sehen können, ist, dass wir damit tatsächlich Distraktoren von angemessener Schwierigkeit erhalten. Das heißt für uns, der Generator funktioniert jetzt erstmal gut, das technisch reibungslos sowieso. Die Aufgaben sind auch prinzipiell sinnvoll, weil sie halt eben ernsthaft auch bearbeitet wurden. Und Schwierigkeitsgrad scheint jetzt auch erstmal angemessen zu sein. Das müssen wir natürlich jetzt noch weiter untersuchen. Da sind wir noch lange nicht fertig. Es stehen auch ein paar kleinere Verbesserungen an. Wurden auch im Review jeweils angemerkt, hatten wir aber auch selber schon gefunden. Zum einen Zeilennummern sollten wir oben im Code anzeigen, wenn wir unten sagen, in welcher Zeile die Veränderung ist. Und eine fünfte Option anzubieten für keine der angegebenen Modifikationen ist halt eben richtig. Das könnte ja zufälligerweise passieren, je nachdem welche ausgewählt werden, damit wir besser unterscheiden können zwischen hatte keine Ahnung und deswegen nichts angekreuzt und hat sich bewusst gegen alle Antwortoptionen entschieden. Ja, und ansonsten halt eben die Sache, die jetzt anscheinend soweit ganz gut läuft, halt natürlich noch weiter zu beforschen, mehr Experimente zu machen mit mehr Teilnehmern, um dann halt insbesondere die Steuerung der Schwierigkeit noch weiter zu messen. Und falls Sie jetzt noch ein paar Ideen haben, was wir machen sollten, nehme ich die jetzt gern noch in der Diskussion auch noch entgegen.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? aus der Runde? Wenn nicht, dann fange ich direkt erstmal an. Der Ansatz basiert ja darauf, dass man ein gutes Gefühl, sage ich mal, hat, welche systematischen Modifikationen man jetzt an dem dargestellten Beispiel in den Schleifen darstellt. Dass man also irgendwo weiß, ja, ich kann jetzt den und den Parameter drehen, ich kann da was dran machen. Das waren ja so direkt auf der ersten Folie ein paar Ansätze. Die sollten ja idealerweise eine gewisse didaktische Fundierung haben, dass man nicht beliebige Variationen am Code vornimmt, sondern solche, die tatsächlich auch dann letztendlich zu guten Distraktoren führen, die tatsächlich didaktisch relevante Fragestellungen haben. Wie seid ihr darauf gekommen, genau diese und nicht andere Möglichkeiten zu nehmen?
Ja, das ist in der Tat eine der wichtigsten Fragen gewesen, die wir uns am Anfang halt eben gestellt haben. Welche Modifikationen an der Stelle machen halt Sinn? Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben Teile der Aufgaben uns auch gar nicht selber ausgedacht, sondern aus der Literatur halt eben übernommen. Da war zum Teil dann halt eben auch direkt ein bisschen das Kochbuch sozusagen mit dabei, also dass dann da, wo solche Aufgaben von Hand erstellt wurden, direkt mit dabei stand, was da verwendet wurde. Die haben wir natürlich mit in die Auswahl genommen. Und ansonsten haben wir natürlich eben dadurch, dass wir auch sehr viel E-Assessment halt eben einsetzen für Programmieraufgaben, natürlich einen großen Fundus auch an eigenen, ja, Lösungen, die die Studierenden bei uns mal zu Programmieraufgaben eingereicht haben, und haben da natürlich auch eben geguckt, woran scheitert es denn jetzt in dem Fall, wenn die Studierenden irgendwie eine Aufgabe mit der Vorschleife nicht hingekriegt haben, und haben halt geschaut, was dort halt eben häufige Fehler sind. Das haben wir jetzt nicht so statistisch umfangreich gemacht, dass wir das jetzt als eigenes Forschungsergebnis hier präsentieren würden, aber wir haben uns da auf das gestützt, was unsere Beobachtung eben als Lehrende halt eben ist, aufgrund unserer Daten, die wir da liegen haben, was die typischen Sachen sind. Sicherlich gibt es da vielleicht auch noch den einen oder anderen Fall, den wir jetzt nicht direkt gesehen haben, aber wie gesagt, mit der Menge waren wir jetzt schon relativ zufrieden, dass das so gut geklappt hat.
Kleine Anzahl ausgewählt worden ist. Wie ist diese Auswahl passiert?
Dass ich jetzt also dir diese Aufgaben gezeigt habe, liegt daran, wir hatten drei Stück zum Thema Vorschleife.
Nee, die Antwortmöglichkeiten. Also nach den ganzen Modifikatoren hätte man, was weiß ich, 100 verschiedene Multiple-Choice-Antworten bieten können, aber für die Auswertung wurden jetzt nur 12 oder so überhaupt den Studierenden präsentiert. So hatte ich das verstanden.
Genau, so ist das richtig.
Wie sind diese 12 aus dem 100 ausgewählt worden?
Purer Zufall. Also wir haben einfach zufällig halt eben gesampelt sozusagen, dass wir ein paar halt eben nehmen und nicht irgendwie systematisch. Wir haben auch nicht einen von den Modifikatoren einfach weggelassen oder sowas, dass wir sagen, den nehmen wir jetzt nicht in die Auswertung rein, sondern wir haben einfach 9, mehr oder weniger zufällig waren es jetzt halt eben von den über 100, die wir produzieren können, genommen.
Weitere Fragen?
Mich würde interessieren, wie Sie dazu stehen, dass man statt Multiple Choice eigentlich eher die Studierenden den Code selber editieren lässt. Man könnte ja einzelne Zeilen auch sperren, dass man nur sagt, bestimmte Zeilen sind manipulierbar, weil sie können ja trotzdem über die Manipulation hinterher erkennen, ob sich das mappen lässt auf eine der 100 oder 200 oder was auch immer Varianten, die sie vorberechnet haben, um dann zu gucken, ob der Code richtig oder falsch modifiziert wird. Das wäre ja näher an dem, was ein Programmierer eigentlich tut. Also es ist ja eigentlich nicht die Leistung eines Programmierers zu gucken, welche von den Zeilen, die unten angeboten werden, füge ich oben in Zeile 4 ein, sondern passend in den Code zu klicken und zum Beispiel das if-else zu korrigieren oder die Schleife.
Ja, das ist auch ein sehr interessanter Aufgabentyp, den wir bei uns jetzt so noch nicht umgesetzt haben, aber ja, den fände ich auch sehr interessant, wenn es jetzt tatsächlich um das Ziel geht, dass halt eben die Aufgabenstellung ist, einen Code zu produzieren, der ein bestimmtes Ergebnis halt eben erzeugt. Aber dieser Aufgabentyp, den ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, ist ja eben explizit einer, bei dem es halt eben darum geht, zu erkennen, was ein gegebener Code und eine dazu vorgeschlagene Änderung halt eben bewirkt. Also das ist halt eben so, ist die Aufgabe halt als eben als Ziel gestellt. Es soll ausdrücklich nicht um die Produktionsleistung gehen, sondern um diese Verständnisleistung, den Code zu analysieren. Deswegen haben wir da natürlich eben kein Editierfeature halt eben reingesetzt. Was man natürlich machen könnte, wäre zu sagen, hier ist ein Programmcode gegeben, der produziert eine Exception, und jetzt eingeben lassen, welche Änderungen könnte man denn machen, um diese Exception zum Beispiel zu verhindern. Wäre aber im Detail halt eben leicht anderer Aufgabentyp, ist aber natürlich auch sehr interessant, auf jeden Fall.
Die Fähigkeiten, die man hier auch abprüft, ist ja zum Beispiel
Ja, das wäre eine Erweiterung, dass man eben nicht nur fragt, welche Änderung überhaupt, sondern welches ist zum Beispiel die kleinste Änderung, die man machen müsste, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Genau.
Ja, ich danke für den interessanten Vortrag. Ich finde das sehr spannend, weil wir wissen ja, üben ist relativ wichtig, insbesondere bei der Programmierung, das hilft dabei. Gibt es denn Ideen, wie man das Thema verstehen und Feedback da noch mit einfließen lassen kann? Weil eine Sache ist ja herauszufinden, was ist jetzt die richtige Lösung, die ich anklicke. Die zweite Frage ist ja, warum ist denn das, was ich mir vorausgewählt habe, als jetzt eine falsche Antwort? Und wie kann man zum Beispiel das mit, oder wäre es eine Möglichkeit, dass man beispielsweise so eine Art dynamische Visualisierung anschließt an einen dieser Distraktoren, damit man dann auch tatsächlich als Hinweis, man sieht, okay, das ist eigentlich der Grund, warum das, was du gerade ausgewählt hast, die falsche Lösung ist.
Ja, auch da danke für den Hinweis. Genau, das ist eines der, der Themen, in die man jetzt noch weiter gehen müsste. Wir hatten ja bisher bewusst kein Feedback halt erstmal gegeben, weil wir auch sehen wollten, wie sich das in den weiteren Versuchen auswirkt. Das wäre halt eben auch genau die Verknüpfung, die man im Prinzip jetzt machen müsste, wenn man sagt, ich produziere im Generator halt meine Antwortoptionen ja bewusst aufgrund bestimmter Veränderungen, dass man dann halt eben mit jeder dieser Veränderungen, für die man ja eben idealerweise einen guten Grund hat, weil sie einen typischen Fehler halt eben provozieren würde, dann auch das passende Feedback halt eben anhängen kann und dann halt eben sagen kann, wenn jemand jetzt eine bestimmte Antwortoption, die falsch ist, halt eben gewählt hat, dann im Feedback darauf eingehen kann, warum diese Antwortoption denn falsch ist und dann halt eben gegebenenfalls auch erläutern kann, warum das Ganze halt eben falsch ist. Aber das ist bisher nur eine vage Idee, da haben wir noch nichts umgesetzt in die Richtung.
Okay, da bin ich jetzt in der Tat ein bisschen skeptisch. Ich habe das vorher voll akzeptiert, weil es geht ja um eine Eingabe und die verschiedenen Varianten. Das kann man sehr leicht testen. Es geht nicht etwa um die Veränderung der Programmsemantik im Allgemeinen. Das ist natürlich der Punkt, der dann auf den Plan tritt. Und dazu muss man ja, um das zu erreichen, was bisher gemacht worden ist, überhaupt nichts tun. Also es ist ja eine völlig andere Fragestellung, ob man wirklich die Programmsemantik analysiert. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass ein und dieselbe Rückmeldung hinterher aus sozusagen einem anderen Case im Programm heraus erfolgt. Das ist ja alles okay. Aber wenn ich natürlich dieser Frage nachgehen will, wie ändert sich der Programmablauf, wie ändert sich die Programmsemantik im Allgemeinen und nicht nur bei der einen vorgegebenen Eingabe, dann brauche ich ein ganz anderes Instrumentarium. Also insofern würde ich diese Antwort eben etwas in Frage stellen.
Ist völlig richtig. Also wenn ich die auf die Programmsemantik insgesamt nicht nur für die gegebene Eingabe mache, dann ist es was völlig anderes. Nichtsdestotrotz kann ich ja auch an die einzelne Feedback, also an die einzelnen Antwortoptionen bestimmtes Feedback machen, dass ich dem Studierenden zum Beispiel halt eben zeige, für diese Eingabe, die wir hier gegeben haben, macht diese Änderung, die du jetzt ausgewählt hast, aber eben tatsächlich keinen Unterschied oder eben doch einen Unterschied. Also auch das Feedback generiert habe auf die gegebene Aufrufsituation hin. Nicht allgemein hin. Das ist völlig klar, dass das dann ein anderer Aufgabentyp wird. Die muss natürlich auch angepasst werden, ganz klar. Die kann ich nicht generisch nehmen.